Grüß Gott zusammen. Ach Gott, heute ganz schön viel los, hätte ich gar nicht so erwartet. Um Gottes Willen, wo habe ich denn jetzt meine Aufschriebe? Ach, Gott sei Dank, hier sind sie. Ja, ich wünsche euch Gottes Segen zu dieser Predigt heute. Ihr habt vielleicht gehört, der Name Gottes fiel jetzt relativ oft, seitdem ich hier oben stehe. Und tatsächlich, der Samuel hat es ja schon ein bisschen gespoilert, heute soll es tatsächlich um Gottes Namen gehen. Und zwar, gucke ich mal hier, ob das funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Grüß Gott, du lieber Gott. Ich habe einfach mal so ein paar Worte hier verwendet. An die Technik kann ich hier vorne auch noch ein Bild drauf haben. Geht es? Das wäre perfekt. Es gibt unglaublich viele Worte, die wir gebrauchen, wenn wir so im Alltag uns mit Gott beschäftigen. Um Gottes Willen. OMG, kennt ihr vielleicht? Oh my God. Oder auch weiß Gott, hört man manchmal. Wunderbar, Andreas macht es hier sichtbar. Vielen Dank. Im Namen Gottes hört man ab und zu. Oder auch mein Gott. Oder auch ach Gott Allmächtiger. Vielleicht alles Redewendungen, die ihr schon mal gehört habt. Und wir wollen uns heute ganz bewusst mal auf die Suche auch ein Stück weit machen. Ja, was heißt denn das eigentlich, was wir hier sagen? Und dann uns auch überlegen, wie Gott es eigentlich möchte, dass wir seinen Namen gebrauchen. Und deswegen heißt auch unser Thema heute, der höchste Name. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Samuel von der Musikteam, der hat es gerade so ein bisschen gespoilert vorher. Gespoilert, sagt man es richtig, Englisch. Wir befinden uns ja heute im Jahresthema. Unser Jahresthema sind ja die 10 Gebote, der Wegweiser zum Leben, so haben wir das genannt. Und wir hatten bisher schon 2 Gebote ein bisschen genauer betrachtet. Zum einen das erste Gebot, es gibt nur einen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und es gibt nichts Vergleichbares. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und heute wollen wir uns also mit dem dritten Gebot beschäftigen, nach dieser Zählreihe, das dritte Gebot, der höchste Name. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Ein ganz spannendes Thema, ein ganz kurzer Predigttext heute. Ich habe jetzt gedacht, wow, ich glaube, ich habe noch nie über so einen kurzen Predigttext gepredigt. Habe gedacht, ja, es geht ja relativ schnell, aber habe dann doch gemerkt, da steckt unglaublich viel drin und ich freue mich wirklich, das mit euch teilen zu dürfen. Und zwar lesen wir den Predigttext in 2. Mose 20, Vers 17. Wie gesagt, innerhalb also dieser 10 Gebote. Da spricht Gott selbst. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Kurz vielleicht zur Gliederung, wie wir heute vorgehen möchten. Ich möchte am Anfang wirklich über Gottes Namen noch ein paar Dinge sagen. Wir haben heute ganz, ganz viel gesungen. Eigentlich bräuchte ich oder muss ich gar nicht viel sagen. Wenn ihr gut zugehört habt in den Liedern, da war eigentlich schon alles drin. Im zweiten Teil dann geht es darum, wirklich zu schauen, was ist denn damit gemeint, diesen Missbrauch von Gottes Namen, das ja hier verboten wird in diesem Gebot. Und dann aber auch noch in dem dritten Teil den richtigen Gebrauch von Gottes Namen uns anschauen. Der Name Gottes. Ich habe hier nochmal den Predigttext. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Hier steckt es also drin, der Name des Herrn. Das ist im Deutschen ja jetzt einfach so geschrieben. Es fällt einem vielleicht auf, dass das Herrn hier ein bisschen anders geschrieben ist. Oft im deutschen Bibeltext könnt ihr mal schauen, ob das bei euch noch so ist. Manchmal wird das gemacht. Im Deutschen kommt es eben gar nicht da so richtig raus, was da eigentlich drinsteckt. Wir haben es auch schon beim ersten Gebot ein bisschen gehört. Wir wollen aber heute nochmal uns das kurz vor Augen führen, was dort eigentlich steht. Nämlich hier steht im Hebräischen, in der hebräischen Bibel, das Wort, eigentlich diese vier Buchstaben, das J-H-W-H, das sogenannte Tetragramm, diese vier Buchstaben, die wir oft so als Yahweh oder Yahweh oder wie auch immer kennen. Es gibt ganz verschiedene Bezeichnungen dafür. Tatsächlich weiß man bis heute eigentlich nicht genau, wie diese vier Buchstaben, diese vier Konsonanten ausgesprochen wurden, weil wer Hebräisch mächtig ist, da drüben sehe ich jemand, Lothar zum Beispiel oder ein paar andere, die vielleicht wissen, im Hebräischen schreibt man eben hin nur die Konsonanten. Das heißt, wir wissen eben nicht, wie genau das gefüllt wurde, weil eben dieser Name, und das ist eine Besonderheit, im Judentum dann, weil man dieses Gebot Gottes auch möglichst gut umsetzen wollte, nicht mehr ausgesprochen wurde. Das heißt, im Laufe der Tradition haben die Juden gesagt, der Name ist schon so heilig, wir haben dieses Gebot Gottes, wir wollen den nicht mehr aussprechen. Deswegen stand auch in der Tora im Alten Testament nur noch diese vier Konsonanten, J, H, W, H. Und man hat dann geforscht, wie das wohl am besten ausgesprochen worden sein kann. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, man spricht jetzt tatsächlich Yahweh aus, aber es gibt auch natürlich noch andere Möglichkeiten, das auszusprechen, kennt ihr vielleicht. Was heißt aber jetzt Yahweh? Das ist ja viel spannender jetzt als vielleicht diese Aussprache des Namens. Und auch das haben wir vorher schon gehört. Wenn man nämlich an die Geschichte mit Mose denkt, 2. Mose 3, Vers 13 bis 15, die ich jetzt kurz vorlesen möchte, da erfahren wir nämlich, was Yahweh bedeutet. Aber Mose wandte ein: Wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete: Ich bin, der ich bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Hier steht also im Hebräischen dieses Wort Yahweh. Und übersetzt heißt es eben tatsächlich, ich bin, der ich bin. Oder man kann es auch übersetzen als, ich werde sein, der ich sein werde. Oder einfach, ich bin. Es geht einfach um eine, sage ich mal, hier so eine zeitlose Existenz Gottes. Aber es geht eben nicht nur um irgendeine abstrakte Existenz von irgendeiner Macht, die irgendwie da ist. Nein, in diesem Ich Bin, da steckt eben viel mehr. Da steckt dieses Mitsein oder das Dasein oder auch das Konkret Wirksamsein. Also ein Gott, der da ist, der aber konkret auch das Leben von den Menschen, denen er begegnet, verändern möchte. In diesem Fall war es hier bei Mose, dem Volk Israel, aber auch heute unser Leben. Und das ist das Geniale, das zu wissen, dass dieser Gott, dieser Schöpfergott, von dem wir vorher gesungen haben, der die ganze Welt gemacht hat, dessen Name ja größer als alles ist, das wir uns vorstellen können. Dieser Gott, dieser Yahweh-Gott, der ist ein Gott, der da ist und der den Menschen begegnen möchte. Und deswegen finde ich auch so schön, wie das in dem Vers hier weitergeht. Das heißt nicht nur so den Namen des Herrn, also dieser Yahweh, sondern hier geht es um deines Gottes. Und da merken wir das ganz deutlich. Dieser allmächtige Gott, dieser Yahweh-Gott, dieser Schöpfer, er möchte dein Gott sein. Er möchte unser Gott sein. Mir wurde es ganz neu eben so bewusst, was für ein Vorrecht es ist, nicht nur irgendeinen entfernten Gott zu haben, der ja das Universum gemacht hat, aber der so unnahbar ist. Gott persönlich möchte uns begegnen. Auch heute Morgen, ganz persönlich dir, dein Gott. Jetzt wollen wir nachher noch ein bisschen vertiefen, was damit gemeint ist. So, jetzt heißt aber diesem ersten Gebot natürlich auch weiter, es ist von einem Missbrauch die Rede. Du sollst den Namen des Herrn, also diesen Yahweh, Gottnamen, nicht missbrauchen. Was heißt es? Dieses Missbrauchen, wenn man das anschaut, andere Übersetzungen hierfür, wären, in der Elberfelder kommt es oft, da ist es wörtlich übersetzt, nicht zu eitlem oder nicht zu nichtigem aussprechen. Das steht da eigentlich. Oder auch, man kann es übersetzen mit nicht zu falschen oder lügenhaften aussprechen. Oder generell, ein bisschen weiter gefasst, könnte man sagen, du sollst also den Namen des Herrn nicht falsch gebrauchen oder gegen seine Bestimmung gebrauchen. Das steckt da eigentlich dahinter. Aber was heißt es jetzt eigentlich, Gottes Namen falsch gebrauchen oder nichtig gebrauchen, gegen seine Bestimmung zu brauchen? Und da habe ich mir gedacht, wir überlegen einfach mal, wie das im Alltag konkret aussehen kann. Wie können wir, oder wie passiert es vielleicht oft, dass im Alltag Gottes Namen tatsächlich missbraucht wird oder falsch gebraucht wird? Manchmal kann es sein, Gottes Name ist eigentlich so eine Formalität, so ein Füllwort. Das, was ich vorher am Anfang gemacht habe. Diese, sage ich mal, grüß Gott, oder man kriegt irgendwas, oder man wünscht jemand Gottes Segen zum Geburtstag. Ja, ich wünsche dir Gottes Segen. Aber denkt eigentlich gar nicht groß nach. Ist einfach so eine Formalität. Oder Gott sei Dank, ist das Wetter heute gut, wir wollen heute noch grillen und laufen, Gott sei Dank ist es gut. Aber das ist eigentlich eine Formalität. Wir verwenden das eigentlich nur eben so als ein Füllwort. Aber manchmal kann es auch, und das hängt damit zusammen eigentlich, dieses Füllwort, dass wir das sehr schnell auch gedankenlos verwenden. Ich habe das auch gemerkt, manchmal bei mir, das kann manchmal, ich habe so ein kleines Bildchen hier, so ein Tischgebet sein, wo wir dann beten, segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zur Preise. Schönes Gebet. Aber denken wir da wirklich drüber nach, wenn wir das beten? Oder was man öfters auch mal sieht, so die Fußballer, die machen ja oft am Anfang hier so ein Kreuzeszeichen am Anfang. Ist die Frage, denken die da bewusst drüber nach, was sie jetzt eigentlich hier machen? Oder ist das doch sehr schnell gedankenlos? Auch bei Liedern. Wir haben halt ganz viel Gott angebetet. Haben wir da bewusst diesen Namen gebraucht? Wenn ja, dann ist es gut und schön. Eine weitere Sache sind solche, ich habe es mal genannt, so Schwörformeln. Kennt man vielleicht. Ja, ich schwöre bei Gott, dass es so ist. Oder man schwört auf Gottes Wort, so wahr mir Gott helfe. Kennt ihr das? Auch Politiker machen das. Ich freue mich eigentlich immer, wenn das Politiker machen. Aber meinen die es auch wirklich so, dass sie wirklich bei Gottes Wort, sich auf Gottes Wort verlassen? Und da merken wir, da kommt es auch sehr schnell dann wirklich hier zu Schwörformeln, die nicht so gut sind. Und es geht noch weiter, auch in, sage ich mal, okkulten Praktiken wird manchmal Gottes Name als Formel missbraucht. Und beim Kartenlegen oder so wird irgendwie versucht, dann Gottes Namen anzurufen, so als magische Formel. Und da müssen wir eben ganz klar sagen, hier geht es um ganz klaren Missbrauch. Missbrauch, was Gottes Wort eben auch hier verbietet. Vierter Punkt wäre Lästerungen. Wenn wir also Gottes Namen missbrauchen, wenn wir ihm fluchen oder wenn wir generell fluchen und Gottes Namen in den Dreck ziehen oder natürlich auch blasphemische Ausrufe, wenn durch Gottes Namen hier einfach in den Dreck gezogen wird. Und fünfter Punkt, habe ich mir noch so überlegt, wir können Gottes Namen aber auch missbrauchen für unsere Lebensweise. Wenn wir uns als Christen bezeichnen, also als Gottes Nachfolger, und unser Leben aber vielleicht ganz anders aussieht, hier bei dem Bild sieht man so eine Maske, die so da vor einem ist. Wenn wir so leben, wie es eben nicht Gottes Geboten entspricht, dann kann es auch ein Missbrauch von Gottes Namen sein. Das war jetzt einfach mal so eine Auflistung, vielleicht so fünf der häufigsten Dinge, die im Alltag vorkommen, wie Gottes Name oft missbraucht wird. Gottes Name wurde aber auch in der Geschichte missbraucht. Da habe ich auch so ein paar Dinge jetzt mal aufgelistet. Hier sieht man diese Kreuzzüge, die ja im Namen Gottes ist man nach Jerusalem gezogen, hat im Namen Gottes versucht hier die Stadt Israel oder Jerusalem zu befreien. Und wie viel Leid, wie viel Schrecken, wie viel Tod wurde im Zeichen des Kreuzes hier auf diese Welt gebracht. Unfassbar eigentlich. Oder auch im Mittelalter diese hier so eine Hexenverbrennung oder diese ganze Inquisition, wo im Namen Gottes schrecklichste, menschenverachtende Dinge getan wurden. Unglaublich, unfassbar. Oder auch ein bisschen später dann, Zeiten der Kolonisation und der Sklaverei, wo auch wieder hier Zwangsbekehrungen stattgefunden haben, wo Menschen, wenn sie nicht Gott glauben wollten, Gottes Namen aussprechen wollten, getötet wurden. Also hier auch schrecklicher Missbrauch. Und es hat dann gegipfelt, dann auch im Dritten Reich, wo auch hier Menschen, Gottes Volk versucht wurde auszulöschen, wo schrecklichste Dinge passiert sind, Judenpogrome im Gottes Namen teilweise. Und ich fand, eine Sache ist mir noch neu aufgefallen, die im Dritten Reich, die Wehrmacht, die Soldaten, die hatten so ein Koppelschloss, so ein Gürtel. Und da stand, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, auf dem Koppelschloss stand, über dem Hakenkreuz stand drauf, Gott mit uns. Wir haben es vorher gesungen, es ist ein Name Gottes, der hier draufsteht. Immanuel, Gott mit uns. Und das war hier auf diesem Koppelschloss drauf, mit dem die Menschen in den Krieg zogen, Menschen umgebracht haben in Gottes Namen. Und das ist genau gemeint mit Missbrauch von Gottes Namen, auch in der Geschichte. Martin Buber, ein jüdischer Gelehrter, hat mal geschrieben, über interessanterweise 1923, also noch vor dem ganzen Schrecken auch der Nazi-Herrschaft, über das Wort Gott. Es ist das beladenste aller Menschenworte. Keines ist so besudelt, so zerfetzt worden. Die Menschen haben das Wort zerrissen, sie haben dafür getötet und sind dafür gestorben. Es trägt ihre aller Fingerspur und ihre aller Blut. Ich fand es eindrücklich. Und wenn man die Geschichte kennt, dann muss man ihm recht geben. Gottes Name ist durch den Dreck gezogen worden, immer wieder, bis heute. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, auch an dieser Stelle hier nachzudenken über die Folgen des Missbrauchs. Denn auch das steht in diesem Gebot drin, das Gott uns geoffenbart hat. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und da ist es einfach ganz wichtig zu wissen, Gott lässt sich nicht spotten. Und Gott ist ernst, wenn er das sagt. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das ist hier eine ernsthafte Warnung. Und als ein Beispiel, das mir so aufgefallen ist, ihr kennt vielleicht dieses Schiff, vielleicht das berühmteste Schiff und der berühmteste Untergang der Geschichte, die Titanic. Manche wissen das von euch vielleicht. Bruce Ismay, der Eigner der Titanic, hat anlässlich seines Stapellaufes, also dort, als es vom Stapel gelaufen ist, gesagt, nicht einmal Gott selbst kann dieses Schiff versenken. Und auf den Planken von dem Schiff, da haben bei dem Bau, wurden mehrere Flüche auf die Schiffsplanken gemalt. Jesus Christus wird es nicht schaffen, dieses Schiff zu versenken. Und wurde hier bewusst auch Gottes Namen in den Dreck gezogen. Und bei der allerersten Fahrt ist dieses Schiff gesunken. Ich will es jetzt hier nicht direkt in den Zusammenhang bringen. Ich weiß es nicht, ob hier Gott direkt so eingegriffen hat. Aber ich fand es trotzdem einfach bemerkenswert. Und auch ganz klar, Gott wird sich hier das vorenthalten. Und wir haben hier die klare Warnung, er wird es nicht ungestraft lassen. Aber wichtig an der Sache, der Herr wird es nicht ungestraft lassen. Es geht nicht darum, dass wir auch als Menschen oder auch als Kirche uns da als Richter aufspielen, wie es vielleicht auch oder wie es bewusst auch im Mittelalter getan wurde, wo Menschen dann eben, weil sie vielleicht blasphemisch geredet haben, zum Tode verurteilt worden waren. Gott wird richten. Manchmal sofort, manchmal aber auch erst, wenn er als Richter dieser Welt wiederkommen wird. So, jetzt zum dritten Teil. Der richtige Gebrauch. Jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, wie schlimm es war, wie Gottes Name missbraucht wurde. Wir wollen uns aber jetzt auch überlegen, gibt es denn eigentlich auch einen richtigen Gebrauch von Gottes Namen? Das Gegenteil von Missbrauch wäre ja richtiger Gebrauch. Da habe ich mir zuerst überlegt, ein kleiner Exkurs, habe ich mir hier so ein paar Laufschuhe mal vorgestellt. Ich weiß nicht, ob wer von euch ab und zu laufen geht und wer ab und zu Laufschuhe kaufen muss. Ich glaube, jedem ist klar, Laufschuhe nimmt man jetzt nicht irgendwie auf den Bau, wenn man irgendwie schwere Sachen hebt oder wenn es Gefahr ist, irgendwas runterfällt oder wenn es matschig ist oder im Wasser. Da sind die nicht. Das wäre ein Missbrauch von diesen schönen Laufschuhen. Was ich bei mir aber auch festgestellt habe, manchmal, ich kaufe relativ oft Laufschuhe, weil ich mit der Achillessehne ein bisschen Probleme habe. Und selbst wenn die manchmal noch gut aussehen, meine Schuhe, man soll ja so alle 600 bis 800 Kilometer seine Laufschuhe wechseln. Und deswegen versuche ich eben so wirklich zweimal im Jahr neue Laufschuhe zu kaufen. Und manchmal merke ich aber, wenn ich dann die Laufschuhe frisch gekauft habe, dann sind die so schön und so sehen so gut aus und meine anderen sind eigentlich auch gar nicht so schlecht, dann stelle ich die manchmal so in mein Laufregal und ziehe dann doch noch die alten an. Ich brauche die eigentlich gar nicht. Obwohl die eigentlich gut und wichtig wären für meine Achillessehne. Und erst wenn es dann wieder zwickt, dann, ja stimmt, ich soll es ja gebrauchen. Und jetzt habe ich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Bild, nämlich nicht gebrauchen ist auch missbrauchen. Das will ich eigentlich damit sagen. Wenn wir tolle Laufschuhe haben, die aber nicht gebrauchen, dann ist eigentlich auch ein Missbrauch von diesen tollen Laufschuhen. Anders als aber auch auf Gott übertragen, wenn wir den Namen Gottes jetzt überhaupt nicht gebrauchen, ist es auch ein Missbrauch. Und gerade im Judentum kann man das auch ein Stück weit, ja, vielleicht auf der einen Seite verstehen, dass ihnen Gottes Name so heilig ist, dass sie ihn nicht mehr aussprechen möchten. Die Idee dahinter ist sicher gut und richtig, aber das steht da gar nicht drin. Das war wirklich im Laufe der Tradition, wurde das immer, sage ich mal, mehr abgehoben, bis man irgendwann dann Gottes Namen gar nicht mehr gebraucht hat. Man hat dann andere Namen eingeführt, auch das haben wir vorher gesungen, Adonai, also als Herr, oder Hashem, also Herr. Und auch im Neuen Testament, da kommen wir nachher noch drauf zurück, wurden dann andere Gottesbezeichnungen auch eingeführt, aber darum geht es eigentlich hier an der Stelle gar nicht. Es geht Gott gar nicht darum, jetzt seinen Namen so komplett zu verbieten, dass wir den gar nicht mehr gebrauchen sollen. Nein, wir sollen ihn gebrauchen, ganz bewusst sogar. Aber die Frage natürlich, wie? Wie sieht jetzt also der richtige Gebrauch aus? Und da habe ich jetzt auch wieder 5 verschiedene Arten, wie wir Gottes Namen richtig gebrauchen können. Erstens habe ich mal genannt, der Erstgebrauch. Kennt ihr vielleicht, wenn man irgendwas neu hat zu Hause, so eine Geschirrspülmaschine, und die zum ersten Mal dann anwirft, ist der Erstgebrauch. Das ist eigentlich der wichtigste Gebrauch, auch bei diesem ersten Punkt. Der Erstgebrauch ist eigentlich der wichtigste Gebrauch. Weil, wenn wir uns nämlich über den richtigen Gebrauch von Gottes Namen unterhalten, da ist mir ein Wort Gottes, ein Schlüsselwort aufgefallen oder eingefallen. Dieses Schlüsselwort, das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 21. Dort heißt es, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hier geht es um eine Rettung, also den Gebrauch von Gottes Namen als Rettung. Rettung von was, könnte man sagen, da kommen wir noch drauf zurück. Interessant ist, wenn man eine andere Stelle liest, wo es auch darum geht, diese Rettung, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und noch ein dritter Vers. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Nämlich der Name Jesus. Wir haben das vorher gesungen in diesem Lied. Mir wurde jetzt ganz neu bewusst, ja, es gibt keinen schöneren, keinen höheren Namen als diesen Namen Jesus. Und interessanterweise, wenn man sich jetzt mal anschaut, was Jesus eigentlich bedeutet. Jesus, hebräisch Yeshua, da steckt nämlich dieses Yahweh, diese Silbe Yahweh drin. Und Jesus heißt, Jesus ist Rettung. Ich finde es genial, wie Gott es hier verknüpft hat. Seinen Gottesnamen, Yahweh, den Schöpfer der Welt, mit dieser Rettung in Jesus. Denn deswegen kam Jesus. Das ist mit dieser Rettung gemeint. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist genau dieses Kreuz als Symbol dieser Rettung von Schuld, von Sünde, von Sinnlosigkeit. Die Menschheit ist verloren. Und wenn man in diese Welt schaut, dann merken wir das jeden Tag neu. Die Welt ist schlecht und die Welt geht dem Ende entgegen. Und wir persönlich merken das auch. Wir sind alle Sünder, sagt es die Bibel. Es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und wir alle haben es verdient, dem Tod entgegenzugehen. Doch Gott, wir haben es vorher gesagt, ist ein Gott, der persönlich ist, der Menschen begegnen möchte. Und deswegen hat er seinen Sohn, seinen Retter gesandt, Jesus Christus. Und er hat am Kreuz auf Golgatha durch seinen Tod, durch seine Auferstehung den Weg frei gemacht. Und deswegen können wir durch ihn Rettung erfahren. Und deswegen ist dieser Erstgebrauch so wichtig. Der wichtigste Gebrauch von Gottes Namen ist dieser Gebrauch zur Rettung. Das ist auch das erste Mal, wenn wir wirklich Gottes Namen so richtig eigentlich verstehen oder richtig anwenden. Wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du mich retten möchtest, dass du meine Schuld vergeben hast. Komm du in mein Leben. Dann, so sagt es Gottes Wort, erfahren wir Rettung. Das ist ein Wunder. Das können wir vielleicht mit unserem Hirn oft gar nicht verstehen, was da passiert. Aber wir dürfen es im Glauben in Anspruch nehmen und dürfen es erfahren. Und ich möchte jeden Mut machen, der heute Morgen vielleicht sitzt und sagt, verstehe ich nicht, wie Rettung. Wie Retter, wie soll das funktionieren? Dass ihr euch mit Menschen unterhaltet, die das erfahren haben, die bezeugen können, es stimmt wirklich. Es ist kein Hirngespinst, es ist keine irgendwelche Vorstellung. Es ist konkret erfahrbar, dass Jesus uns, dich retten möchte. Und nützt heute die Zeit, auch heute Mittag, wenn wir Zeit haben, wenn wir gemeinsam grillen, wandern, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die dir diesen Weg hin zu Jesus zeigen können. Der wichtigste Gebrauch und die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Denn nur dadurch sind wir gerettet. Zweiter Punkt vom richtigen Gebrauch. Ich habe es mal genannt, der Notgebrauch. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von Petrus und Jesus. Jesus kommt ihm hier auf dem Wasser entgegen. Und Petrus sieht ihn und will und sagt, Herr, wenn du es bist, sag, ich soll kommen. Und Jesus ruft ihn und sagt, Petrus, komm. Und Petrus geht ihm entgegen. Irgendwann merkt er aber, ups, die Wellen und das Wasser und er beginnt zu sinken. Und dann macht er aber was Richtiges. Man hört immer Petrus ja so als schlechtes Beispiel hier genannt. Aber ich finde, an der Stelle macht er was Richtiges. Was ruft er? Herr, schrie er, rette mich! Matthäus 14, Vers 29. Und das ist genau richtig. Wenn wir in Not kommen, dann dürfen wir Gott und Gottes Namen anrufen. Kennt die Rettungsnummer Gottes? Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und es ist eine mächtige Hilfe. Ich habe das selber schon in meinem Leben erlebt und viele von euch vielleicht auch. Manchmal kann man gar nichts mehr anderes sagen, man kann keine großen Reden schwimmen. Aber Jesus, hilf! Das geht fast immer. Und macht es einfach. Wenn ihr wirklich in Situationen seid, wo ihr nichts mehr wisst, wo ihr in Panik geratet, wo einfach alles vielleicht verloren erscheint, ruft Jesu Namen an. Er wird euch retten, wie auch immer das aussieht. Aber er wird euch dort durchtragen und nützt diese Verheißung auch hier aus. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ein dritter Punkt, der hier wichtig ist, ist der sogenannte bewusste Gebrauch. Wir haben vorher dieses anderes Bild gehabt mit diesem Tischgebet, wo man einfach so betet, segne Vater diese Speise. Das kann sehr schnell eine Formalität und unachtsam sein. Aber wenn man das richtig macht und gut macht, dann kann das was ganz, ganz Tolles und Schönes sein. Das heißt, auch da möchte ich euch ermutigen, Gottes Namen bewusst zu gebrauchen. Gerade auch beim Essen. Heute Mittag können wir das direkt machen, nachher beim Grillen. Wo wir Gott danken, dass er wirklich diese Speisen hat gedeihen lassen, dass wir aus seiner Hand, von seiner Hand diese Speisen entgegennehmen dürfen. nützt es einfach bewusst Gebrauch. Oder auch, wenn wir Gebete sprechen. Es gibt viel unachtsame Gebete. Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Kennen vielleicht viele von euch noch. Das kann man runterrasseln, aber das kann man auch ganz bewusst beten. Das ist ein wunderschönes Gebet. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Habe ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an. Denn dein Gnad und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Ich finde es genial, da steht ganz viel drin. Und wie gesagt, das kann man unbewusst einfach runterplappern, aber man kann es auch bewusst beten. Dann ist es gut und richtig, dann freut sich Gott auch darüber. Eine Stelle vielleicht noch in dieser Hinsicht, unsere Worte, die fallen oft sehr schnell. Und manchmal müssen wir aufpassen, dass wir eben auch Gottes Namen hier nicht unbewusst oder missbrauchen. Ich habe es mal so genannt, wir brauchen manchmal so eine betende Achtsamkeit. In Psalm 141, Vers 3, da heißt es, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Ich finde es ein ganz toller Vers und den muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Wie schnell kommen uns vielleicht Dinge über den Mund, die wir eigentlich vielleicht bereuen später, die wir nicht sagen möchten, doch sagen wir es. Und deswegen ist es gut, auch hier achtsam zu sein, was wir und wie wir das sagen. Ah ja, ich habe es hier sogar nochmal drauf. Psalm 141, Vers 3. Stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Ein vierter Gebrauch, den finde ich ganz, ganz schön. Ich habe es mal genannt, der innige Gebrauch. Der ganz persönliche, intime Gebrauch. Da vielleicht kurz nochmal einen Exkurs. Und zwar, wir haben ja vorher schon ein bisschen was gehört über diesen Gottesnamen Yahweh im NT. Im AT haben wir gehört. Im AT kommt dieser Name, also wo dann die Juden nicht mehr aussprechen oder andere Worte dafür verwenden, kommt er 6828 Mal vor. Brutal, oder? Über 6800 Mal kommt dieser Name Yahweh im AT vor. Wie oft im NT? Null. Gar nicht. Der kommt im Neuen Testament überhaupt gar nicht vor, dieser Gottesname. Die Frage, die kann das sein? Gut, man kann natürlich sagen, ist eine griechische Übersetzung, also wurde eben dieser Name ins Griechische übersetzt. Aber dann müsste man natürlich schon die Fragen stellen, na gut, wenn es aber jetzt Gott so wichtig ist, dieser Name, andere Wörter zum Beispiel wie Amen, Halleluja oder Rabbi, die wurden im Neuen Testament bewusst, sage ich mal, vom Hebräischen zu übernehmen und wurden nicht übersetzt. Warum wurde es dann bei dem Gottesnamen aber gemacht? Und ich denke, wir merken, dass an der Stelle, also im NT, wenn wir das lesen im Griechischen, steht in der Regel das Wort Kyrios für Herr. Bewusst im Urtext. Aber eben nicht dieses Yahweh-Wort. Und wenn wir das zu Ende denken und wenn wir glauben, dass Gottes Bibel die zuverlässige, inspirierte Botschaft Gottes ist, und zwar als Ganzes, nicht nur Teil, sondern wir glauben daran, dass die ganze Schrift von Gottes Geist eingegeben ist. Ich denke, dann müssen wir auch an der Stelle sagen, es war eine bewusste Inspiration des Heiligen Geistes, auch im NT diesen Name Yahweh nicht mehr zu verwenden, sondern eben hier zum Beispiel Kyrios, Herr, oder wir kommen gleich noch darauf, andere Worte zu gebrauchen. Offenbar war es also nicht der Wille Gottes, dass der Name Yahweh von den Christen übernommen wird. Deswegen, wir hören es oft auch ganz selten, dass wir jetzt von Yahweh reden. In manchen Übersetzungen kommt es jetzt wieder, in der NEU zum Beispiel, im Alten Testament wird Yahweh wieder aufgegriffen. Aber in den meisten Luther-Übersetzungen, auch im AT, lesen wir immer von diesem Herrn und im NT dann eben von Herr im Sinne von Kyrios. Wie begegnet uns aber jetzt Gott im NT? Nochmal vielleicht zum Thema Yahweh. Ich denke, wenn wir das AT anschauen, dann ist der Name Yahweh auch kennzeichnend für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen im AT, speziell zu seinem irdischen Volk Israel. So ist er dem Volk Israel aufgetreten als Yahweh, als dieser Yahweh-Gott, ich bin Gott. Natürlich gilt das Wesen dahinter uns auch noch heute. Aber ich denke, diese Bezeichnung Yahweh, die kommt eben bewusst auch im NT nicht mehr vor. Die Frage ist aber, na gut, wenn er im AT als den Menschen als ich bin, der ich bin, dieser allwissende, allmächtige Gott gegenübertritt, wie tritt er uns und wie tritt er uns eigentlich im Neuen Testament entgegen, als was? Und wenn wir die Bibel genau lesen, dann merken wir, ich habe ein Bild mitgebracht, dann tritt er uns plötzlich hier ganz anders entgegen. Er tritt uns nämlich als Vater entgegen. Und das finde ich absolut gewaltig. Das hat mich auch in der Vorbereitung ganz neu wirklich gepackt irgendwo, dass im Neuen Testament Gott als unser Vater auftritt. Es kommt über 261 Mal vor, und zwar wirklich Vater als Gottesbezeichnung. Und das Bekannteste, wo Jesus selber uns sagt, wie sollen wir beten, wo Jesus sagt, betet so, unser Vater im Himmel. Wir dürfen Vater zu ihm sagen. Und das ist unfassbar, wenn man sich mal vorstellt, dieser allmächtige Gott, der nicht nur sagt, ich bin dein Gott, sondern ich möchte dein Vater sein. Was für eine innigere Beziehung gibt es als die Beziehung zwischen einem Kind, seinem Vater, seiner Mutter natürlich auch, aber in dem Fall jetzt hier auf Gott bezogen, als seinen Vater. Eine Vater-Kind-Beziehung. Und an drei Stellen im NT lesen wir sogar noch ein intimeres Wort für Vater. Da lesen wir diese innigste Beziehung, die Menschen haben können, dieses Wort Abba. Abba ist übersetzt Papa heißt. Jesus selber spricht es einmal an einer ganz entscheidenden Stelle in seinem Leben aus, im Garten Gethsemane, wo er betet, wo Todesängste aussteht, nicht mehr weiter weiß, wo er dann sagt, aber Vater, alles ist dir möglich, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diese ganz entscheidenden Worte, da spricht dieses Wort aus, aber, dieses Papa. Aber auch später am Kreuz, seine letzten Worte sind es, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die letzten Worte von Jesus waren diese Vaterworte. Und wir dürfen, genauso wie Jesus zu Gott kam, in diese ganz enge Beziehung, so dürfen wir zu Gott treten. Wir lesen in Galater 4, Vers 6 und auch Römer 8, Vers 15, den möchte ich jetzt hier vorlesen. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Wir dürfen Papa zu Gott sagen. In der bewussten, in der heiligen, in der ehrfurchtsvollen Weise. Und trotzdem dürfen wir diese enge Beziehung haben. Ich finde es wirklich überwältigend, es sich vorzustellen, wie nah uns Gott hier kommt und wie nah wir ihm hier uns öffnen können. Und ich möchte euch Mut machen, diese innige Beziehung zu Gott zu suchen und wirklich diese Beziehung mit Gott auch zu pflegen. An der Stelle, vielleicht noch wichtig, Vater ist ja auch nicht als Titel gemeint, sondern bewusst als Name. Ich habe es hier auf Matthäus 28, Vers 19, Missionsbefehl, wo es heißt, geht hin in alle Welt und macht Mission alle Völker. Und dann kommt es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also es ist kein Titel, sondern es ist wirklich ein Name. Gott, wie ein Kind sagt zum Beispiel, meine Kinder, die würden jetzt alle zu mir jetzt irgendwie Benny oder Benjamin sagen. Wäre ein bisschen komisch. Manche machen das vielleicht, aber wäre ein bisschen seltsam. Sondern die sagen zu mir Papa. Das heißt, mein Name ist Papa für die, obwohl ich offiziell Benjamin heiße. Aber sie nennen mich Papa. Und das ist eine ganz enge, intime Beziehung. Und das ist eigentlich auch hiermit gemeint. Wenn wir mit Vater, Gott, anreden, dann ist es hier dieses Wort, ja, Gott, du bist mein Vater. Du hast mich erlöst, du hast mich erkauft, du hast mich adoptiert und ich bin dein Kind. Ganz kurze Exkurs an der Stelle. Gott, Jesus, Heiliger Geist, zu wem beten wir eigentlich? Das wollen wir jetzt hier nicht ganz in die Tiefe ausführen. Aber wichtig an der Stelle ist es, ihr kennt die Trinitätslehre, Gott als der Vater, Gott als der Sohn und Gott als der Heilige Geist. Drei eigenständige Personen und trotzdem ein Gott. Ein Wunder. Wir können das auch nur ansatzweise verstehen, aber es ist genial, uns damit zu beschäftigen. Und deswegen letztendlich, wenn man es zu Ende denkt, es ist ein Gott. Das heißt, ob wir Gott den Vater ansprechen, Gott den Sohn oder Gott den Heiligen Geist, ist letztendlich vielleicht zweitrangig. Auf der anderen Seite, wenn wir die Bibel als Maßstab nehmen, dann ist uns eben auch überliefert, dass Gott im Neuen Testament eben als Vater angeredet und angebetet wird, als Sohn und Heiliger Geist. Über den Heiligen Geist als bewusste Formulierung lesen wir nichts, aber wie gesagt, wenn man es zu Ende denkt, ist hier nichts Verwerfliches dabei. Ich habe gedacht, wenn wir uns ein bisschen überlegen oder wenn wir verschiedene Aspekte von der Gottheit Gottes uns anschauen, dann hilft es uns, an wen wir uns konkret wenden. Als Beispiel, wenn wir um diese Vater-Kind-Beziehung oder wenn wir über die Schöpfung nachdenken, dann ist es Gott, unser Vater, den wir bewusst so anrufen. Wenn es so um diese Freundschaftsbeziehung geht und um dieses Erlesungswerk, dann ist es so Jesus. Jesus, du bist mein Freund. Das lesen wir auch. Jesus sagt von uns, wir sind seine Freunde. Und was wir in seinem Namen sagen, es wird uns zufallen. Wir dürfen ganz konkret Jesus in unsere Gebete einbeziehen. Und wenn wir ihm danken für seine Erlösung, dann dürfen wir Jesus persönlich anbeten. Und der Heilige Geist, wie gesagt, es kommt nicht direkt im NT vor, aber wenn es um den Nachfolge geht und im Lebenswandel, dann ist es der Heilige Geist, der auch in uns redet. Und das ist vielleicht noch wichtig an der Stelle. Letztendlich, so sagt eben auch die Bibel, beten wir, wenn wir beten, beten wir im Heiligen Geist. Und durch ihn besteht die Verbindung mit Jesus. Und deswegen ist es die Dreieinigkeit Gott als der eine Gott, den wir hier anbeten. Und wie gesagt, Vater, Sohn, Heiliger Geist sind also ein Gott. So viel dazu. Jetzt ein letzter Punkt. Ich habe es genannt hier der regelmäßige Gebrauch. Der richtige Gebrauch ist eigentlich weniger etwas Formales oder weniger eine Tat, sondern letztendlich, ich habe es mit dem Bild hier versucht rüberzubringen, letztendlich geht es bei dem richtigen Gebrauch um eine Beziehung. Wir haben es ganz viel jetzt schon gesehen. Gott möchte eine Beziehung mit uns führen. Er möchte uns retten, dieser Erstgebrauch. Er möchte uns von unserer Schuld retten, aber er möchte auch diesen innigen Gebrauch. Er möchte eine Beziehung, eine Gemeinschaftsbeziehung mit uns. Und er möchte, dass wir deswegen auch regelmäßig mit ihm Zeit verbringen. Darum geht es bei einer Beziehung. Das wissen alle, die in einer Beziehung vielleicht leben oder die Beziehung haben, sei es in der Ehe, sei es in der Freundschaft oder wenn man Freunde hat. Es geht darum, Beziehung zu leben. Deswegen ist dieser richtige Gebrauch, dieser fünfte, dieser regelmäßige Gebrauch auch so wichtig. Ein Vers an der Stelle vielleicht hier, wo Jesus sagt, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich finde es so ein wunderschöner Vers, vor allem am Anfang dieses Fröhlichsein. Es geht hier nicht um eine Verpflichtung. Wir müssen regelmäßig jetzt beten. Wir müssen regelmäßig Zeit mit Gott verbringen. Nein, es ist unser Anliegen, unsere Freude. Wir dürfen fröhlich sein, alle Zeit. Vor allem aber, wenn wir uns mit Jesus auseinandersetzen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir beten, wenn wir ihm danken durch Jesus Christus. Und da hilft es vielleicht, so eine kleine Sache. Kennt ihr die 1x1x1-Regel für eine gute Gottesbeziehung? Die 1-1-1-Regel? Also, ob sie gibt, so habe ich es mir jetzt vorgestellt. Aber mir hilft die tatsächlich so die Minimalregel. Also, wenn ihr die befolgt, dann ist so die Minimalregel für eine gute Gottesbeziehung. 1x1x1-Regel bedeutet, einmal pro Stunde mit Gott reden. Und wenn es einmal pro Stunde macht, ist schon mal gut. Also man kann es gern öfters tun. Ihr dürft ständig, wie sie heißt, betet ohne Unterlass. Aber ich sage so, einmal pro Stunde ist es ganz gut. Wenn man einmal pro Stunde einfach mit Gott redet und sagt, Gott, es ist einfach total genial, dass ich mit dir reden kann. Lieber Vater, danke, dass ich vielleicht jetzt hier gerade irgendwas im Garten arbeiten muss. Danke, dass du dabei bist. Mach das. Manchmal kann auch sonst ein Timer vielleicht eine Hilfe sein oder die Gerüchte im Ohr. Die schlägt, wenn man sie noch hört. Gott sei Dank schlägt sie noch. Und war Gott sei Dank bewusst. Ich finde es schön, wenn die schlägt. Mich erinnert die immer. Ich danke da auch Gott immer kurz dafür. Also einmal pro Stunde mit Gott reden. Einmal am Tag die Bibel lesen. Also auch hier, ihr dürft sie gerne öfters lesen. Aber einmal am Tag ist so richtig gut für eine gute Gottesbeziehung. Macht es. Wir brauchen Gottes Wort. Nur da können wir wirklich erfahren, was Gott mit uns vorhat. Und auch wie Gottes Name gebraucht wird. Also einmal am Tag die Bibel lesen. Und dann, gedacht so, einmal in der Woche gemeinsam Gott loben und anbeten. Zum Beispiel im Gottesdienst oder in der Bibelstunde oder im Hauskreis oder am besten alles drei. Aber einmal in der Woche gemeinsam Gott loben und gemeinsam anbeten, das ist schon so wichtig. Wenn man diese Regel, also wie gesagt, das ist jetzt keine feste Regel, aber wenn man das so ein bisschen so im Hinterkopf hat, einmal pro Stunde mit Gott reden, einmal am Tag die Bibel lesen und einmal in der Woche gemeinsam Gott loben und anbeten, das bringt schon ganz, ganz viel. Wenn ihr das mit eurem Partner umsetzen würdet. Das heißt, also einmal schon mit dem Partner reden, aber immerhin, besser als gar nicht. Einmal in der Woche vielleicht so einen Abend verbringen und einmal im Monat vielleicht so ein Wochenende oder so. Ich glaube, Zeit verbringen. Ich glaube, dann da wären viele Ehen und viele Freundschaften viel besser, muss ich mir selber einmal wieder sagen. Wir haben gestern erst überlegt, weil wir das letzte Mal im Urlaub waren, zu zweit, ist natürlich als Familie immer ein bisschen schwierig, aber ich habe mir auch wieder bewusst gesagt, naja, diese 1-1-1-Regel, also bei Gott klappt es manchmal sogar besser als mit meiner Frau, also, dass ich einfach noch mehr Zeit verbringe, wo ich gedacht habe, nee, es ist einfach schon brutal wichtig. In einer guten Beziehung brauchen wir einfach Zeit, auch mal weg von allem, das habe ich mit gemeint, dass wir wirklich mal nur zu zweit mal wegfahren. Das habe ich mir für mich gewünscht. Aber auch das wäre mit Gott mal eine tolle Sache. Manche von euch haben das gemacht, ich weiß das, manche, die machen das solche auch Zeiten mit Gott, wo man einfach mal einen Tag oder ein Wochenende einfach rausgeht, vielleicht irgendwo ganz anders hin und nur mal Zeit für Gott hat. Aber so als kleiner Input, 1x1x1, ich glaube, eine gute Sache. Zusammenfassung. Unser Bibeltext heute. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir haben viel gehört über den falschen Gebrauch. Wir haben gehört über den richtigen Gebrauch, dass wir bewusst Gottes Name anbeten dürfen und gebrauchen dürfen. Zum ersten Mal, wenn wir ihn anrufen als Retter, damit wir euch Mut machen, das zu tun, auch in Notsituationen Gott anzurufen. Wir dürfen ihn bewusst gebrauchen, auch beim Tischgebet, wo auch immer. Und es soll ein inniger Gebrauch sein und werden. Aber Vater, mein Vater. Und wir dürfen es regelmäßig tun, indem wir Gott anbeten. Und zum Schluss, Martin Luther, ich weiß nicht, wie viele von euch noch den kleinen Katechismus auswendig kennen. Früher, die Älteren können den vielleicht noch auswendig, Teile davon. Ich finde es an der Stelle ganz, ganz toll, weil jetzt sind geboten, lest mal den kleinen Katechismus, eine richtig gute Sache. Und er sagt eigentlich, er hat eine unglaublich gute Zusammenfassung von diesem Gebot. Und das möchte ich euch so als Schlusssatz mitgeben. Was sagt hier Martin Luther? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Amen. Ja, Jesus, dein Name ist der höchste Name über allem. Du bist der Schöpfer dieser Welt. Du bist der Herr aller Herren und doch kamst du auf diese Welt, um uns zu erlösen, um uns zu retten und um uns diesen Weg zu dir frei zu machen, sodass wir Vater zu dir sagen können, lieber Gott. Es ist unglaublich und unfassbar und wir wollen dir dafür danken, dass du unser Vater bist, dass du uns rein gemacht hast von allem und wir zu dir treten dürfen, diese Beziehung zu dir haben dürfen. Und wollen dich bitten, dass wir das mehr und mehr lernen, diese Beziehung zu dir, dass wir sie festigen, dass wir sie leben im Alltag und dass du durch uns, durch deinen guten Heiligen Geist in uns das wirken möchtest. Wir wollen jetzt gemeinsam vor dich treten und
dieses Gebet sprechen, Herr Jesus, das du uns gelehrt hast. Und es bewusst in deinem Namen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.